Willkommen zum Podcast Wissen erinnern. Mein Name ist Frank Schweitzer. Diese Podcast-Staffel befasst sich mit Sapientia, der Weisheit. Wie wird man weise? Woran erkennen wir die weise Frau, den weisen Mann? Das ist je nach Kultur sehr unterschiedlich. Vielleicht ist es am besten, wenn wir auf Menschen schauen, die als weise angesehen wurden. Letzte Woche haben wir über die Sibyllen gesprochen, das weibliche Pendant zu den Propheten. Die hatten Weisheitsbücher mit Orakelsprüchen zur Verfügung. Aber ihre eigentliche Weisheit bestand darin, diese Orakelsprüche zu deuten. Sie waren also Wahrsagerinnen im positiven Sinne. Das heißt, sie konnten die Wahrheit sagen, weil sie Zugang zu einer Quelle der Wahrheit hatten. Bei den Propheten des Alten Testaments ist diese Quelle das göttliche Wort. Bei den Sibyllen und bei anderen Weisen gibt es durchaus verschiedene Ursprünge ihrer Weisheit. Ich erwähne hier nur den Zugang zu Mysterienkulten, der für die Sibyllen eine Rolle gespielt hat. Die sieben Weisen Griechenlands haben sich ihren Ruf als Weise vor allem durch öffentliches Auftreten verdient. Mit ihnen verhält es sich ein bisschen so wie mit den 12 Jüngern Jesu. Bei denen weiß man auch, dass es 12 waren, aber welche, das ist nicht so klar. Allein in den Evangelien werden 15 verschiedene Namen angeboten. Bei den sieben Weisen ist es ähnlich. Es gibt mehr als 20 Namen von Personen, die dazu gezählt wurden. Aber die Symbolik der Zahl, der 7 oder der 12, spielt offensichtlich eine noch größere Rolle. Letzte Woche habe ich schon die Liste der 7 Weisen erwähnt, die Platon aufgestellt hat. Wer ist dabei? Als erster genannt wird Thales von Milet, den wir als Naturwissenschaftler bezeichnen würden. Zu der Liste gehört auch Chilon von Sparta, von dem der berühmte Satz stammt, erkenne dich selbst. Darüber haben wir in der Staffel Maturitas gesprochen. Ebenfalls auf dieser Liste ist Solon von Athen, über den wir heute sprechen werden. In Platons Liste kommt jede der 7 Städte nur einmal vor. Einen zweiten weisen Athener gibt es hier nicht. Nicht auf Platons Liste ist beispielsweise Sokrates, der Lehrer Platons. Das ist noch verständlich, denn die Namen, die Platon erwähnt, gehören alle der vorsokratischen Zeit an. Allerdings ist auch Pythagoras nicht auf dieser Liste, der zu den Vorsokratikern zählt und dessen Zahlensymbolik Platon sehr beeinflusst hat. Also gibt es noch andere Kriterien, die ein Weiser zu erfüllen hat. Berühmt zu sein reicht offensichtlich nicht. Ein wichtiges Merkmal, das alle vereint, sie haben sich für ihr Gemeinwesen engagiert, das öffentliche Leben zum Besseren gewendet. Es waren also keine Weisen, die sich in die Abgeschiedenheit begaben. In der Regel waren diese Weisen keine Philosophen oder Wissenschaftler, sondern Staatsmänner. Das gilt auch für Thales von Milet, den wir zumeist nur als Naturphilosophen kennen. Dass man Politiker als Weise bezeichnet, fällt uns heute besonders auf, weil wir unseren Staatenlenkern alle möglichen Attribute verleihen, aber als Weise würden wir sie nicht einschätzen. Solon von Athen ist wahrscheinlich der bekannteste der 7 Weisen, weil er die politische Herrschaft durch eine Art Verfassung revolutioniert hat und damit einen Bürgerkrieg in Athen verhindert hat. Schon bei Aristoteles wird Solons Gesetzgebung als Anfang der Demokratie bezeichnet, aber der Reihe nach. Solon von Athen, der etwa 640 bis 560 vor unserer Zeitrechnung lebte, entstammte einer reichen Familie. Er war ein bekannter Lyriker, der hunderte von Elegien gedichtet hatte. Wir haben in diesem Podcast schon eines dieser Gedichte erwähnt, in dem Solon das menschliche Leben in 10 Heptomaden von je 7 Jahren einteilte. In der Legende wird Solon mit den ältesten sibyllinischen Büchern in Verbindung gebracht, die später zur Sibylle von Cumae gelangt sind. Solon hat sich auch als Militärstratege hervorgetan. Zum einen hat er Athens Zugang zu Handelsrouten erweitert, zum anderen hat er sich bei der militärischen Verteidigung des Orakels von Delphi engagiert. Er hat im Krieg auch selbst als Anführer gekämpft und war siegreich heimgekehrt. lauter Pluspunkte aus der Sicht der Athener Bevölkerung. Deshalb hat man Solon im Jahre 594 zum Archonten, also zum Regenten von Athen berufen. Das war in der damaligen Situation keine Auszeichnung, sondern eher eine schier unlösbare Aufgabe, weil der Stadtstaat kurz vor einem Bürgerkrieg stand. Der Mittelstand verarmte zusehends, der Reichtum konzentrierte sich in den Händen einiger weniger, die alles aufkauften. Die Bauern konnten ihre Kredite nicht mehr bezahlen und wurden zu Sklaven. Die jungen Leute wanderten aus, weil sie daheim keine Zukunftsperspektive hatten. Vor allem aber gab es keine Gerechtigkeit. Es gab zwar eine Stadtregierung, die von den herrschenden Familien gebildet wurde, aber niemanden, der sich in dieser Anarchie für irgendwelche Missstände verantwortlich fühlte. Solche Beschreibungen kennen Sie vielleicht auch aus der Gegenwart. Welche Motivation hätte ein erfolgreicher Lyriker aus reicher Familie, sich in der Mitte seines Lebens mit solchen Problemen herumzuschlagen? Das ist die eine Frage. Aber in welch einer zerrütteten Situation muss sich das Gemeinwesen befunden haben, dass man einen solchen Mann zum Regenten ausruft? In Bertolt Brechts Theaterstück »Leben des Galilei« heißt es, »Unglücklich das Land, das keine Helden hat«, worauf Galilei antwortet, »Nein, unglücklich das Land, das Helden nötig hat«. Solon jedenfalls hat sich zu seiner Verantwortung für das Gemeinwohl bekannt. Deshalb wird er bei Platon zu den Weisen gezählt. Da das hier keine Geschichtsstunde ist, erlaube ich mir, die Erzählung etwas auszuschmücken. Echte historische Dokumente sind rar. Am meisten wissen wir durch Aristoteles, der in seinem Buch »Der Staat der Athener« in Kapitel 6 bis 9 über Solons Gesetze berichtet. Auch Plutarch hat später eine Biografie Solons verfasst. Solon hatte aufgrund seines Amtes als Regent bei der Neuordnung des Staatswesens weitgehend freie Hand. Das heißt, er ist nicht mit jedem kleinen Reformvorschlag durch alle Instanzen gegangen, um eine Genehmigung zu erhalten, sondern er hat einen Entwurf aus einem Guss geliefert, über den dann abgestimmt wurde. Der Überlieferung zufolge war Solons erste Maßnahme ein kompletter Reset, wie wir heute sagen würden. Alle Schulden wurden annulliert, die Leibeigenschaft wurde sofort aufgehoben. Eine Währungsreform wurde durchgeführt, Gewichte wurden neu genormt. Für uns besonders interessant war die Umgestaltung des Rechtsweges. Es soll neu ein Volksgericht gegeben haben, vor dem alle Bürger gleich waren. Jeder, der Kenntnis von einem Unrecht hatte, konnte das zur Anzeige bringen. Vermögenswerte konnten ohne Rücksicht auf die weitläufige Familie vererbt werden, um das Vermögen beisammen zu halten. Dann gab es Gesetze für die Umgestaltung der politischen Macht. Bisher gab es nur den Rat der adligen Familien. Jetzt wurde ein Rat von 400 Volksvertretern etabliert, die übrigens durch Los bestimmt wurden. Für die Ernennung in das höchste Staatsamt und bei existenziellen Fragen wie Krieg und Frieden mussten Volksabstimmungen durchgeführt werden, bei denen sich auch niemand enthalten konnte. Wer dem nicht folgte, der verlor das Bürgerrecht. Dann gab es Gesetze zur Belebung der Wirtschaft. Um Hungersnöten vorzubeugen, wurde der Export von knappen Nahrungsmitteln verboten. Es wird berichtet, dass Solon die Eltern verpflichtete, für eine handwerkliche Ausbildung der Söhne zu sorgen. Wer das nicht tat, verlor im Alter den Anspruch auf Unterstützung durch die Kinder. Es war also im eigenen Interesse der Eltern, die Kinder ausbilden zu lassen. Einige von diesen Ideen, wie die Aufhebung der Schulden oder die Währungsreform, ließen sich verständlicherweise nur verwirklichen, weil Athen ein verhältnismäßig kleiner Stadtstaat war. Andere Ideen wie der Rat der 400 Volksvertreter haben in der Tat Schule gemacht. Auch heute gibt es in vielen Ländern ein Oberhaus und ein Unterhaus für die Organisation der Macht. Solon hat der Überlieferung nach nur so lange regiert, bis diese Gesetze verabschiedet waren, etwa 2 Jahre. Er ist also nicht als der Reformer angetreten, der sich danach noch weitere 30 Jahre an die Macht geklammert hat. Die Gesetze wurden auf Tafeln öffentlich ausgehängt, damit sie für jedermann sichtbar waren. Diese Idee hat George Orwell auch in seiner Farm der Tiere übernommen. Da gibt es den berühmten Satz, alle Tiere sind gleich, aber manche sind gleicher als die anderen. Diese Idee findet sich bereits bei Solon. Gleichheit galt für ihn nur in Bezug auf die Volksversammlung und das Volksgericht. Beim Staatsdienst jedoch wurden die Ämter gestaffelt nach dem verfügbaren Einkommen besetzt und nicht nach Adel oder Abstammung. Es scheint, dass Solon sich hier keinerlei Illusionen über die Motivation von Berufspolitikern macht. Wer ein Staatsamt bekleiden wollte, der musste nachweisen können, dass er das nicht braucht, um seinen Lebensunterhalt möglichst steuerfrei zu verdienen. Leute, welche die Politik als Einnahmequelle sehen, werden immer für eine Erhöhung ihrer Bezüge stimmen und sich jahrelang an ihre Posten klammern. Wer nichts besitzt, hat auch nichts zu verlieren. Der wird das Eigentum weniger achten und stattdessen für Umverteilung sein. Ich weiß nicht, ob wir Solon von Athen gerade wegen dieser Vorschläge vergessen haben. Dass sie unzeitgemäß sind, heißt ja noch lange nicht, dass sie falsch sind. Platon jedenfalls, der auch eine Theorie des Staates vorgelegt hat, wurde durchaus von Solon inspiriert. Aristoteles hat es in seinem Buch »Der Staat der Athener« dem Solon hoch angerechnet, dass er nicht einfach die Situation ausgenutzt hat, um sich zum Tyrannen auszurufen. Er hat auch nicht einfach eine Seite begünstigt, weder das Volk noch die Aristokraten. Stattdessen hat er versucht, wo immer möglich, einen Interessensausgleich zu erzielen. Ich denke, die Weisheit des Solon zeigt sich darin, dass er einen systemischen Blick für das Ganze entwickelt hat. Keine kleinen Trostpflästerchen, sondern grundlegende Änderungen. Aber seine Weisheit zeigt sich auch darin, dass er sich nicht selbst belügt über die Eigenschaften seiner Mitbürger. Deshalb hat er in seinen Gedichten auch immer wieder deren Gier nach Besitz angeprangert, ebenso ihre Verschwendungssucht. Mäßigung galt ihm als höchste Tugend. Nichts im Übermaß ist sein überlieferter Wahlspruch. Müßiggang ließ er übrigens unter Strafe stellen. Auf der anderen Seite war Solon klar, dass es nicht damit getan ist, Gesetze zu erlassen. Wer eine neue öffentliche Moral begründen wollte, der müsse nicht nur den Verstand ansprechen, sondern auch das Gefühl und das Herz der Menschen. Solons Weisheit zeigt sich nicht zuletzt in der Art, wie er sein Vermächtnis regelte. Der Überlieferung zufolge hat er verfügt, dass seine Gesetze im Rahmen einer öffentlichen Abstimmung angenommen werden müssen, bei der sich niemand verstecken kann, etwa so wie bei der Landsgemeinde. Und er hat ebenso verfügt, dass diese Gesetze niemals ohne seine Zustimmung geändert werden dürfen. Auch diese Forderung wurde angenommen. Und dann? Was danach geschah, darüber gibt es unterschiedliche Legenden. In einer Version ging Solon anschließend heim, packte seine Koffer und ging auf eine 10-jährige Weltreise. Warum? Ihm war klar, dass schon am nächsten Tag die Leute kämen, um diese Gesetze zu ihren Gunsten zu ändern. Und er wollte eben nicht gefragt werden. Diese Haltung hat er mit anderen Weisen gemein, wie wir noch sehen werden. Seien Sie dabei in einer Woche, immer mittwochs, immer 15 Minuten oder jederzeit auf der Podcast-Homepage.